ARD.
Logik ist komplett optional in diesem Buch.
Immer noch eine Wendung, brutalst möglich abwegig. Ich bin also wirklich kein Plausibilitätsfundamentalist, was so Thriller angeht, aber das war wirklich weit weg von allem Vermittelbaren.
Dieses Buch ist, glaube ich, das schlechteste Buch seit Octopus 3.
Eat, Read, Sleep.
Sonderfolge.
Sonderfolge. Ja, es ist ein langes Pfingstwochenende steht bevor, in einigen Bundesländern sogar Schulferien.
Ja, und da dachten wir uns, ihr braucht bestimmt besonders viele Buchtipps jetzt und ihr habt auch noch Zeit zum Podcast hören und deswegen schenken wir euch heute eine Sonderfolge.
Ja, und zwar zum Thema Krimis. Wir waren beim Krimi-Festival in Kiel und haben da diese Folge aufgenommen. Mit vielen Krimi-Tipps, mit einem Gespräch mit Eva Almstedt, der norddeutschen Krimi-Queen, einem Live-Koch-Desaster und einem Bestseller.
Den wir zusammengelesen haben und der uns, sagen wir mal, überrascht hat. Mehr sagen wir an dieser Stelle einfach gar nicht. Wir sind Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser
und wir liefern euch mindestens alle 14 Tage, manchmal auch häufiger, die besten Buchtipps für die besten Leseerlebnisse. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und diese App habt ihr hoffentlich längst runtergeladen und den Podcast abonniert.
Ja, und jetzt nehmen wir euch mit nach Kiel. Stellt euch vor, eine Halle, eine Multifunktionshalle, irgendwie so ein bisschen unimäßig, seelenlos mit Funktionsstühlen, also eigentlich ein perfekter Tatort nachts für einen Thriller von Sebastian Fitzek. Auf der Bühne aufgebaut, eine Krepp-Station aus Gründen.
Die literarische Vorspeise.
Diesmal mit einer Buchreihe, und zwar die Bretagne-Krimis von Jean-Luc Banalek. 12 Bände gibt es inzwischen. Kommissar Dupin ermittelt in der Bretagne, wohnt in Concarneau im Département Finistère. Da war ich auch schon, weißt du. Schön da.
Ja.
Wenn die Sonne scheint.
Auch gruselig.
Was nicht also immer.
Krimi-Potenzial.
Ja, gruselig höchstens manchmal vom Wetter. Also ich hatte durchaus so ein Wetter wie hier auf dem Cover reichlich gehabt. Das war nicht so schön. Aber theoretisch ist es sehr schön in der Bretagne. Und Krimis, die in einem Urlaubsort spielen, das ist so ein bisschen der rote Faden heute von dieser Folge. Jetzt wollen wir uns zumindest hier auf der Bühne erstmal stärken. Wir haben nicht für alle etwas dabei, aber dafür, ich habe es bereits angekündigt, Show kochen. Dazu muss ich jetzt aufstehen und du musst das Reden mehr oder weniger übernehmen. Ich habe ja heute 2 Mikros, Headset für das Showkochen, das baue ich dann hinterher ab und dieses hier lege ich jetzt weg.
Ist ein bisschen wie Madonna und Shakira mit,
ja,
dem Headset. Ein
Popstar. Werde
Live-Kochen hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so. Ne? Also auf den Spuren von Poletto und Melzer, Katharina Marenholz. Und es duftet hier auch schon so ein bisschen süßlich. Denn was wird es geben, Katharina?
Es wird Krebs geben. Also Kommissar Dupin, in den Büchern wird auch sehr viel gegessen, sehr viel Leckeres gegessen. Man kriegt im Grunde immer sofort Appetit und vor allem natürlich auf Krebs. Bretonische Spezialität, die heißen manchmal auch Galette. Bitte keine Zuschriften dazu. In diesem Kochbuch wird genau erklärt, was der Unterschied zwischen Crêpe und Galette ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es richtig ist, in diesem Zusammenhang jetzt Crêpe zu sagen und Crêpe zu servieren.
Das bretonische Kochbuch von Jean-Luc Banalek, Kommissar Dupins Lieblingsgerichte. Und das steckt voller Rezepte mit Meeresfrüchten und mit wunderschönen Bildern. Hier eine Möwe und so ein Austernfischer. Es wird ganz genau gezeigt, wie man auch Austern isst. Also hast du schon mal Austern? Kennst du?
Ja, finde ich super eklig.
Ah, okay.
Möchte ich nie wieder essen. So, Achtung, es geht jetzt hier ganz krass los. Den Teig habe ich vorbereitet, wie bei Alfred Biolek.
Genau.
Man braucht einen Crêpe-Maker oder wie der Franzose sagt, eine Crêperie.
Das ist ja so ein zylindrisches Ding und dann hast du so einen Rechen, so einen kleinen Holzstab, mit dem du jetzt den Teig verteilst.
Normalerweise,
hast du sowas zu Hause eigentlich? Oder?
Ja, das habe ich mir, das habe ich mir ausgeliehen, weil ich ja so wenig Platz habe zu Hause. Ich hätte gerne mehr Platz, dann hätte ich als erstes mal eine Küchenmaschine.
Also der Teig ist verteilt und es dampft auch, aber nicht so stark, dass jetzt der Feueralarm ausgelöst
wird. Ich kann
das
sonst ein bisschen wegwedeln. Ich habe heute Morgen schon
Test gekocht.
Schon Test gekreppt. Heute Morgen um 6:30. Ich habe auch ein paar fertige mitgebracht, sicherheitshalber, falls das hier nicht funktioniert.
Nein, aber es sieht super aus eigentlich.
Weißt du was, du könntest eigentlich in der Zwischenzeit schon mal das typische Getränk dazu öffnen. Man trinkt natürlich Cidre dazu.
Aha.
Oh.
Ja, An dieser Stelle überstürzen sich die Ereignisse auf der Bühne so ein bisschen.
Daniel musste Cidre entkorken, es stieg Rauch auf und es herrschte große Angst, vor allem bei mir, wegen der Rauchmelder. Es wurde uns vorher nämlich schon angedeutet, dass wenn die anspringen und die Feuerwehr kommen muss, wird es ein bisschen teurer.
Also angedeutet ist gut, es war eher drastisch angedroht.
Stimmt. So soll es eigentlich nicht laufen. Aber
gleichzeitig mussten ja Cidre, Gläser, Teller und Mikros irgendwie hin und her gereicht werden.
Hier, nimm schnell das Glas. Eat, Read, Sleep, der Slapstick-Koch-Podcast.
Ja, der Crepe klebte am Crepe-Gerät. Nichts hat funktioniert wie beim Testdurchlauf. Ich musste den Crepe dann mehr oder weniger abschaben von dieser Crepe-Pfanne. Und das Ergebnis war nicht schön.
Das ist so liebevoll angerichtet, Katharina. Das ist so wunderbar. Ist ja fast Origami.
Man kann das mit allem Möglichen essen.
Ja.
Aber das Schönste ist, gedünstete Äpfel mit Salzkaramell.
Das hast du auch vorbereitet.
Das habe ich
also
auch
gedünstete
vorbereitet.
Äpfel. Genau.
So, und jetzt schlägt man das hier so ein bisschen nett ein.
Ja.
Den Crepe.
Wie ein Geschenk, so ein bisschen, genau.
Ja.
Jetzt soll ich probieren.
Jetzt kannst du probieren und ich trinke mal einen Schluck Cidre.
Zum Wohl.
Cidre. Und das lecker. So im Geschmack zu dem Crepe mit den Äpfeln und dem Salz, das ist die Bretagne.
Und in all diesem Kochchaos haben wir auch noch vergessen zu sagen, wie das Kochbuch zu den Krimis von Jean-Luc Banalek überhaupt heißt. Deshalb hier nochmal aus dem Off sozusagen. Es heißt Bretonisches Kochbuch, so einfach, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 34 Euro. Und einen Link zum Rezept für Crepe mit Äpfeln und Salzkaramell findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Damit sind wir schon mal drin im Thema Regionalkrimis, Krimis, die in Urlaubsorten spielen.
Ja, wir haben ja heute eine Krimi-Sonderfolge und keinen Bestseller am Start, eigentlich, weil es eine Sonderfolge ist, aber wir dachten, wir nehmen mal den Bestseller-Autor in Sachen Thriller, in Sachen Krimi mit, also keine Bahnhofsbuchhandlung ohne Sebastian Fitzek.
Die Bestseller-Challenge.
Seit Monaten in der Bestsellerliste die Einladung, ein neuer Fitzek, Katharina.
Ja, du erzählst ja gleich, worum es geht. Ich möchte eine Frage vorab kurz stellen. Es ist ein bisschen schon so eine vorweggenommene, so eine Art Quizfrage. Daniel, wenn du in einem verlassenen Gebäude, in dem du dich von einem Schatten verfolgt fühlst, einen Menschen findest, dessen Kopf mit Plastikplane umwickelt ist, was tust du? Multiple choice. A. Wegrennen. B. Wegrennen und die Polizei rufen oder C, viel Zeit damit verbringen, einen spitzen Gegenstand zu suchen, um die Plane aufzuschlitzen und schließlich einen Defibrillator zu zertrümmern, weil sich in den Einzelteilen eventuell so ein spitzer Gegenstand befindet.
Lass mich überlegen, liebe Katharina. So ist es nämlich bei Sebastian Fitzek. Es ist als ein Fitzek mit den üblichen Zutaten, drastische Gewalt, eine Menge Twists und Cliffhanger zwischen den Kapiteln. Eigentlich so, wie man es kennt. Es geht um Marla. Marla bekommt eine Einladung zu einem Klassentreffen auf einer Hütte in den Alpen nach mehreren Jahren, ich glaube nach 5 Jahren nach Schulabschluss. Und sie fährt mit dem Zug hunderte Kilometer dorthin zu diesem Klassentreffen auf der einsamen Hütte in den Alpen. Und dann erfährt man, es geht um Marlas Vergangenheit. In diesem Buch, denn Marla hat eine besondere Geschichte. Ihr Vater hat sich umgebracht, weil er seine Tochter, weil er Marla unangemessen körperlich liebte und das konnte er nicht ertragen und er hat dann andere Mädchen gesucht, die so aussahen wie sie. Trauma Nummer 1. Trauma Nummer 2, sie hat bei so einem Essen-Bringservice gearbeitet und soll jetzt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, ich habe 19:49 Uhr, in besagten verlassenen Lost Place eine Bestellung abgeben und dort trifft sie denn auf eine Gestalt, die in eine Plastikplane eingewickelt ist. Und es geht auch dort, eskaliert dort und geht dort schief aus. Trauma Nummer 2. Was muss man noch zu Marla wissen? Die Familie insgesamt dysfunktional, die Mutter am Ende, der Bruder ein Junkie. Und das Besondere ist, sie kann Räume lesen, also sie geht in Räume und kann genau sagen, wer wohnt hier, was ist hier passiert und arbeitet deshalb auch als Hilfskraft für die Polizei. Und das Zweite, sie ist gleichzeitig gesichtsblind, also sie kann sich keine Gesichter merken, einprägen. Sie kann sich nicht an Menschen, an ihre Gesichter erinnern. Und jetzt kommt sie in die Alpen, in diese Hütte
Und erst ist sie allein und dann merkt sie, nur eine kleine Zahl ihrer ehemaligen Mitschüler ist dabei. Und es stellt sich raus, diese Hütte ist als eine Art Escape Room konzipiert, auf Leben und Tod. Alles hat irgendwie mit Marlas Vergangenheit zu tun. Dieser Escape Room, diese seltsame Einladung zu diesem Klassentreffen. Nur was? Was steckt hinter diesem mörderischen Klassentreffen in der Hütte, im Nebel, in den Alpen? Katharina, hattest du bei diesem Buch, und ich ahne schon deine Antwort nach deiner Frage, hattest du Fitzek-Fieber?
Was denn Fitzek-Fieber? Weiß ich gar nicht genau. Ich sag's ehrlich gesagt sehr ungern, weil Sebastian Fitzek ein echt netter Typ ist. Wir hatten den schon bei uns im Podcast. Reizender Mensch. Aber dieses Buch ist, glaube ich, das schlechteste Buch seit Octopus 3. Ich sehe, wir sind uns einig. Wir haben nicht darüber gesprochen vorher. Ich habe Daniel eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, ich gesagt, ich habe Redebedarf zu Fitzek. Daniel hat mir nur zurückgeschrieben, wir reden nicht über den Bestseller. Also, ich weiß gar nicht, ich habe hier eine sehr lange Liste mir extra gemacht, damit ich nichts vergesse. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal schon mal vielleicht die Sprache. Schlicht ist okay bei Thulan, aber dann bitte auch schlicht bleiben und Hände weg von so Pseudometaphern à la sofort drängte kalte Zugluft ins Zimmer, als wäre sie ein von der Leine gelassener Hund, der nur darauf gewartet hatte, von seinem Zwinger ins Warme zu stürmen. What? Und das wäre alles noch verkraftbar, wenn es wenigstens spannend wäre. Aber leider wird jede Spannung durch die Schreibweise im Keim erstickt, ehrlich gesagt. Weil es auch so unlogisch alles ist. Die sind dann in dieser Hütte. Du darfst auch gleich noch was sagen. Ich höre gleich auf. Ich sag nur doch diese eine Sache. Die sind in dieser Hütte, haben gerade eine Leiche in einem gruseligen Zimmer entdeckt. Und dann sagt Marla, ich weiß, das ist unheimlich und ich habe auch große Angst, aber wir dürfen jetzt nicht panisch werden und den Kopf verlieren. Ist genau das, was ich sagen würde, wenn ich gerade so eine Leiche entdeckt hätte in der Badewanne, oder?
Ja, ist total. Also ich war ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt. Also es las sich ein bisschen wie eine Fitzek-Karikatur. Schreib mal einen Thriller, der so klingt wie Fitzek und diese Zutaten nimmt und damit irgendwie ungelenk jongliert. So machte sich das, so einen Eindruck machte das. Immer noch eine Wendung, brutalst möglich abwegig. Ich bin also wirklich kein Plausibilitätsfundamentalist, was so Thriller angeht, aber das war wirklich weit weg von allem Vermittelbaren. Wer fährt denn durchs halbe Land mit dem Zug zu so einem Klassentreffen, ohne vielleicht einmal vorher telefoniert zu haben?
Genau.
Und ganz schlimm, wirklich, ich fand es überhaupt nicht spannend.
Gar
nicht.
Und
das ist ganz schlimm. Immer noch eine abstruse Idee. Es will einfach nicht aufhören. Ich habe jetzt wirklich aus einem letzten Rest von Loyalität habe ich das letzte Drittel weitergelesen. Immer noch eine Drehe. Ich war wirklich so abgeturnt. Und das, was sonst bei Fitzek so rockt, diese Cliffhanger, das kann er ja eigentlich, die sind nur noch ein müder Abglanz, ein fernes Echo alter Fitzek-Wucht. Neben ihr hing eine Kreidetafel, auf der von Hand geschrieben ein Name stand. Dum, 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 dum. Leute, also das ist wie bei einer Dracula-Kinderkassette von Europa. So, das ist wirklich Fitzek erblasst. Mich hat es wirklich irgendwann überhaupt nicht mehr interessiert, wie Marlas Vergangenheit aussah. Was hinter diesen Erinnerungen mal, wir können ja nichts verraten, da nee, steckt. Es war egal. Und wirklich, ich musste auch an den Drogisten Norddeutschlands denken. Gegen diesen hanebüchenen Plot ist Dirk Rossmann ein nüchterner Sachbuchautor in Sachen Oktoboden.
Ehrlich, und dass immer ihre Narbe juckt, wenn irgendwas Bedrohliches bevorsteht. Entschuldigung, Harry Potter Motiv einfach benutzt, so ganz billig. Das kann man doch gar nicht machen. Hat er das nicht gewusst oder was? Keine Ahnung.
Diese Klassenkameraden da in der Hütte, die werden also eingeführt und werden die fallen gelassen, tauchen gar nicht mehr auf. Es hat überhaupt keinen Sinn.
Man weiß auch gar nicht, wer ist. Und Logik ist sowieso komplett optional in diesem Buch. Da sind ja, als sie in diese Hütte kommt, das können wir auch kurz verraten, da ist ja keiner dann. Huch, ist gar keiner da. Bisschen unheimlich ist es schon. Und dann stellt sich hinterher raus, dass alle diese 6 Leute, die eigentlich sein sollten, in der Sauna bewusstlos gemacht wurden und dann offensichtlich in ihre Betten geschleppt wurden. Wer schleppt denn 6 Erwachsene ins Bett zurück? Von der Saunahütte, die sonst wo war? Die war ja so weit weg, dass Marler die gar nicht gefunden hat. Das ist doch völlig unlogisch.
Ja, Logik ist keine Stärke dieses Buches.
Nein.
Und es ist wirklich so, also wie gesagt, Plausibilität spielt für mich aber nicht so eine große Rolle. Ich will so gerockt werden. Und wenn es spannend ist, denke ich, kaufe ich, nehme ich mit, glaube ich. Ich glaube keine Seite in diesem Buch, leider. Das Buch ist seit Monaten in der Bestsellerliste.
Ja, seit Oktober auf der Bestsellerliste. Ich bin auch entsetzt. Und das Ende ist auch völlig, also
das können wir jetzt nicht verraten. Nein, es ist sehr twistreich und ich finde den wirklich, also überhaupt nicht plausibel. Sebastian Fitzek, die Einladung. 384 Seiten, bei Drömer erschienen, für 24 Euro.
Und es steht Psychothriller drauf. Das möchte ich eigentlich überkleben. Ja, wir haben ja, wer unsere anderen Krimi-Folgen gehört hat, weiß das vielleicht, wir haben es in Braunschweig auch so gemacht, da haben wir letzten November eine Krimi-Folge aufgenommen, Jan und ich, da haben wir das auch schon gesagt, bei so einem Krimi-Schwerpunkt, da wollen wir ein bisschen raushauen an Krimis. Deswegen machen wir diesmal mehr Bücher, diese dafür aber ein kleines bisschen kürzer. Der erste Krimi, den ich mitgebracht habe, ist Tödlicher Podcast, auch mit lila Farbschnitt an der Seite, wurde mir zugeschickt und ich dachte, Podcast, das ist mein Thema. Ich hatte allerdings eigentlich gar nicht so viel erwartet. Ich fange ja oft Bücher an, weil ich denke, klingt interessant, schönes Cover, und lege sie nach, keine Ahnung, 30 Seiten wieder weg. Und Cleo Konrad, die Autorin, von der hatte ich auch noch nie gehört, kein Wunder, ist auch ein Debütroman. Und ich dachte so, so mit Podcast kann auch ein bisschen unangenehm werden. Aber ich war nach wenigen Seiten drin und konnte auch wirklich nicht mehr aufhören, das zu lesen. Es ist richtig gut geschrieben. Es geht um Nina. Nina ist alleinerziehend. Ihre Tochter macht gerade Abitur. Und Nina arbeitet als Reinigungskraft. Warum, ist erst nicht so ganz nachvollziehbar. Allmählich ahnt man, das sage ich jetzt mal nicht. Also irgendwie ahnt man allmählich irgendwas, kann ich aber jetzt nicht verraten. Nina ist True Crime Podcast Fan. Vor allem liebt sie den Podcast Verbrechen Berlin von Malou M. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher True Crime Podcast. Und Malou, Host von dem Podcast, ist auch total bekannt. Allerdings taucht sie in der Öffentlichkeit kaum auf. Sie legt sehr großen Wert auf ihre Privatsphäre und sie erwähnt in einer Folge mal, dass sie eine Putzfrau sucht. Und Nina schickt ihr dann über Instagram eine Bewerbung und wird tatsächlich eingeladen zum Bewerbungsgespräch und dann auch tatsächlich genommen. Sie ist ganz aufgeregt, dass sie halt bei diesem großen Idol anfangen kann zu arbeiten, ist aber schon direkt am Anfang sehr verwundert, weil es irgendwie gar nichts zu putzen gibt in dieser Wohnung von Malou. Alles ist penibel aufgeräumt, alles ist schon total sauber. Und Malou schirmt auch ihre Familie total ab. Die Kinder gehen auf eine Privatschule, die haben kaum Außenkontakt. Also Nina wundert sich, was ist da eigentlich los bei Malou? Und dann gibt es noch eine Parallelhandlung. Da geht es um Jenny, die vor ihrem gewalttätigen Vater flieht, erst nach Berlin, lebt da auf der Straße, lernt eine andere Ausreißerin kennen und so eine andere junge Frau, die auf der Straße lebt in Berlin, und die gehen dann irgendwann zusammen nach Spanien und dort passieren auch allerlei rätselhafte, die ich nicht spoilern kann, Dinge in Spanien, und diese beiden Geschichten hängen irgendwie zusammen, das ahnt man natürlich, aber im Gegensatz zu vielen anderen Büchern, wo ich sehr früh schon denke, so, okay, das wird wahrscheinlich so, die mit der und alles klar, habe ich hier ganz lange nicht durchschaut, wie diese beiden Geschichten zusammenhängen. Das war wirklich bis zum Schluss spannend und ich fand auch die Auflösung total plausibel. Cleo Konrad, Tödlicher Podcast, erschienen bei Lübbe. Moment, wie viele Seiten? 512 Seiten, auch schön dick, hat mir gut gefallen. 18 Euro, super Buch, merkt euch das, Cleo Konrad. Und es sieht gut aus, stelle ich hier hin.
Stell dir vor, Katharina, im Fernsehstudio eine Interviewsituation und da wird interviewt so ein frauenfeindlicher Buchautor, so ein Inseltyp, so ein ganz unsympathischer Typ, der schwitzt und dem geht's immer schlechter, er bricht zusammen und er stirbt. Er wurde ermordet, er wurde vergiftet. Opfer Nummer 1. Opfer Nummer 2, ein korrupter Politiker. Opfer Nummer 3, eine ganz fiese Rassistin. Alles keine, sagen wir, Sympathieträger. Und sie werden alle umgebracht, dann auch trotz Polizeischutzes. Der Täter kann irgendwie wie durch Wände gehen. Und die Zeitungen nennen ihn den Botaniker. So heißt das Buch, Der Botaniker. Denn der Mörder schickt seinen Opfern vorher, der warnt sie, Gedichte und getrocknete Blumen, bevor er sie vergiftet. Und trotzdem gelingt es nicht, diese Menschen zu retten. Wie kann das sein? Und das fand ich einen richtig guten Krimi und Thriller. Ich wollte wirklich wissen, wie das da, was dahinter steckt. Und die Figuren, die sind echt abwechslungsreich, mit Kanten und der Ermittler zum Beispiel, Washington Poe, so ein Einzelgänger-Typ, knurrig und zynisch, lebt mit seinem Hund zusammen. Dann gibt es die Analystin Tilly Bradshaw, die ist genial im Job, aber sozial im Umgang mit anderen Menschen komplett lost. Und Poe muss sich da in diesen Ermittlungen mit den Politikermorden in einem zweiten Fall noch engagieren, denn seine Kollegin und Freundin Estelle, eine ganz geniale Pathologin, die soll angeblich ihren Vater erschossen haben. Und er wandert immer zwischen dem einen und dem anderen Fall hin und her. Zwei Fälle, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und aber, ha, wir sind ja keine Anfänger in Sachen Krimi. Da steckt doch mehr dahinter, oder? Und genau so ist es. Spoiler. Das hat Spannung, das hat Humor. So ganz viel Situationskomik, die sich auch aus den Figuren speist. Also da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Hinten der Twist hat auch gestimmt, die Auflösung. Und dann gibt's noch einen Twist am Ende. Und ich dachte, das war ein richtig guter Thriller. Das hat mir gefallen. So muss das sein. Das war so ein Sunday Times Bestseller aus Großbritannien. M.W. Craven, Der Botaniker. 560 Seiten. Jede Seite lohnt sich. Bei Drömer erschienen für 17 Euro.
Wow, und so schnell. Seit unserer Folge in Köln ist Daniel sehr auf Effizienz und Zeitmanagement gedrillt worden von mir, weil wir da so irrsinnig wenig Zeit haben. Und es stand bevor, dass wir von der Bühne geworfen werden, wenn wir überziehen, weil nach uns noch jemand anders kam. Also, warum nimmst du das jetzt weg?
Ah, damit ich deinen Ablauf sehen kann, damit ich immer noch pünktlich bleibe. Sie hat ja tatsächlich so einen Fräulein Rottenmeier-Ablauf für mich geschrieben, damit ich nicht zu lange rede.
Krimis, die in Urlaubsorten spielen, zieht sich so ein bisschen durch diese Folge. Wir hatten ja die bretonischen Krimis von Jean-Luc Banalek zu meinen etwas misslungenen Krebs. Suchst du, also Jan sucht ja immer Bücher nach Urlaubsorten, sehr akribisch. Sucht er Bücher, die in seinen Urlaubsorten spielen? Machst du das auch?
Dazu fehlt mir eigentlich die Zeit, wenn ich im Urlaub fahre, dann habe ich noch so ein SOB, so ein Stapel ungelesener Bücher, den ich erstmal abarbeiten muss. Aber ich war jetzt ja öfter und bin öfter in Kolumbien und da habe ich schon versucht, Literatur von dort zu lesen, um mal einzutauchen in diese Gefühligkeit, in sozusagen in die Thermik, die in so einem Land herrscht. Welche Themen sind da interessant? Aber dass ich jetzt, wenn ich zwei Wochen Malle habe, irgendwie dann irgendwie so ein Mallorca-Krimi dann einführe, also das mache ich dann tatsächlich nicht. Das würde mich dann auch anstrengen und stressen, glaube ich.
Jan sucht natürlich keinen Mallorca-Krimi. Das nur am Rande. Mir geht's genauso wie dir und ich versuche es manchmal, allerdings bin ich oft von so Regionalkrimis, die an Urlaubsorten spielen, auch eher enttäuscht, weil ja da oft auch wirklich das Augenmerk eher auf so skurrile Personen gelegt wird. Hier zum Beispiel Martin Borka, tolle Gegend in Frankreich, aber da passiert mir so krimimäßig nicht genug. Aber jetzt bin ich aufmerksam geworden in der Vorschau, in der Verlagsvorschau, auf diese Krimireihe kannte ich gar nicht. Das ist der erste Band, das ist, glaube ich, schon 2019 erschienen, von Kate Penrose, Nachts schweigt das Meer, ein Krimi auf den Scilly-Inseln. Inselgruppe vor Cornwall, also ganz weit draußen im Meer, so 3 Stunden, muss erst mal 3 Stunden mit der Fähre fahren. Da wollte ich eigentlich schon immer mal hin und da dachte ich so, oh naja, Krimi auf den Scilly-Inseln, also da gucke ich noch mal rein. Auch da liegt das Augenmerk eher auf der Landschaft, aber da die Landschaft auch so toll ist, habe ich da mal 2 Augen zugedrückt. Ist aber auch ein ganz cooler Ermittler. Also sie ist nicht so eine trottelige Person wie oft so bei Martin Bocker etc. Typisches Krimi-Motiv. Ermittler sind ja gerne im ersten Band von Krimis entweder suspendiert oder haben Burnout. Weiß auch nicht, irgendwie scheint es nötig zu sein, dass sie nicht in so einem Polizeigefüge mehr arbeiten. Hier ist das Letzteres, Detective Inspector. Ich finde es auch so super, wie in englischen Krimis diese Jobbezeichnungen sind. DI, Detective Inspector, klingt schon mal besser als Kriminal.
Oberwachtmeister.
Ja genau, Oberwachtmeister. Also die DI Ben Kitto hat eigentlich in London gearbeitet, dann ist aber seine langjährige Partnerin gestorben. Über die Umstände dieses Todes verrate ich hier noch nichts. Er fährt dann in seine Heimat zurück, um sich über seine Zukunft klar zu werden. Und seine Heimat ist eben Briar, eine dieser Scilly Islands, nicht mal die größte. Also wie gesagt, man fährt halt bis Penzance, das ist der schöne Ort in Cornwall, wo die Fähren abfahren, und fährt dann so, muss man auch nochmal umsteigen, ist dann so 3 Stunden vom Festland entfernt. Das ist schon echt ein ungewöhnlicher Ort, diese Inseln, glaube ich. Man ist da wirklich in the middle of nowhere im Ozean. Und als er ankommt, erfreulicherweise entwickelt sich die Handlung recht schnell. Direkt als er ankommt, erfährt er, dass ein 16-jähriges Mädchen vermisst wird, Laura. Und die wird dann auch kurz darauf ermordet aufgefunden. Und klar ist, der Täter muss auf dieser Insel sein. Also im Grunde, es muss einer von ihnen sein, denn es ist Frühling. Das Touristengeschäft ist noch nicht so ganz angelaufen. Es sind, ich glaube, nur eine Touristin überhaupt da, ansonsten nur Einheimische. Ist natürlich ein Schock. Einer von uns hat ein Mädchen umgebracht und Ben Kitto meldet sich dann freiwillig für die Ermittlung und befragt dann allerlei Leute und kriegt dann auch noch so einen ganz coolen Assistenten zur Seite gestellt, so einen ganz jungen Polizisten, den er erst so kritisch beäugt wird, denkt, der kann doch nichts, aber der ist dann doch eigentlich ganz gut. Ich mochte dieses Buch. Also ich kenne auch Leute, die gerade diese Reihe sagen, ach nee, das fand ich langatmig, da passiert doch nichts. Es ist nicht so super spannend, aber hier war für mich dann wirklich mal das Setting ausschlaggebend. Wie gesagt, spielt im März noch sehr kalt und unwirtlich diese Inseln. Ich glaube, ich muss noch mal so ein Sommerband lesen, damit ich, weil im Moment denke ich so, ah, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt immer noch hin will. Aber nach so einem Sommerband vielleicht dann wieder. Also, Nachts schweigt das Meer von Kate Penrose, 464 Seiten, erschien bei Fischer, 14,99 Euro, Band 1. Der Silly Island-Reihe. Ende des Monats erscheint schon Band 7. Also das sind eigentlich gute Aussichten für alle, die Krimireihen mögen.
Also ich brauche keine Regionalkrimis, wenn ich in Urlaub fahre, aber ich mag gern lesen Hamburg-Krimis. Also ich lebe da ja in der Stadt und wenn die gut recherchiert sind und wenn ich da auch noch ein bisschen was lerne, meine Stadt noch mal anders sehe, dann bin ich dabei, dann bin ich an Bord und so geht es mir mit Robert Brack. Das ist noch mal ein ganz besonderer Geschmack in einem Regionalkrimi, denn es ist ein historischer Hamburg-Krimi. Robert Brack, der schreibt solche Bücher rund um seine Hauptperson Clara Schindler. Und bislang haben diese Kriminalromane immer auch mit politischen Bezügen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gespielt. Und dieser neue Roman Schwarzer Oktober spielt früher. Die jungen Leute würden sagen, es ist ein Prequel. 1923, bummelig 100 Jahre her. Und ich sag mal, von wegen goldene 20er und Charleston tanzen mit irgendwelchen Federn im Haar und so. Nein, 1923 gab es Armut, Straßenkämpfe, Inflation, Hyperinflation, Hunger, Barrikaden, Kommunismus. 1923 gab es in Hamburg einen Aufstand. Kriegsähnliche Zustände hat man weitgehend vergessen. Und wir tauchen mit diesem Buch ein in genau diese Zeit. Und ein mysteriöser Messerstecher geht um in der Stadt, der vor allem im Umfeld von Clara seine Opfer findet. Im Getümpel sticht er zu, die Leute, die merken das erst gar nicht. Und dann haben sie hier irgendwie so eine Wunde und dann kippen sie um. Wer ist das? Was ist sein Motiv? Was ist das für ein Typ oder was ist das für eine Frau? Und wir begleiten Clara dabei, wie sie ihren Weg findet, politisch. Sie ist da bei den Kommunisten angeschlossen und auch persönlich, denn sie steht auf Frauen, ist eine lesbische Figur. Ein historischer Regionalkrimi, aber mega recherchiert. Ich habe wirklich vieles Neues erfahren. Es gab zum Beispiel damals, Anfang der 20er Jahre, in Hamburg viele Zeitungen und es gab auch eine Zeitung, die hieß Pranger. Und das war eine Zeitung, die von Prostituierten rausgegeben wurde, von sogenannten Kontrollmädchen, also eine kommunistische Prostituiertenzeitung. Sogar Lenin hatte davon offenbar Kenntnis. Also eine ganz, ganz spannende, also von dieser Zeitung, also eine ganz spannende Figur. Es geht auch um eine Frauenrechtlerin, die es wirklich gegeben hat, Ketty Goodman, die hat es gegeben. Und davon, in diesem Milieu, ist also ein Kriminalfall, ich will nicht sagen am Rande, aber spielt auch eine Rolle. Aber der ist beheimatet in dieser besonders aufregenden, mir vorher weitgehend unbekannten Zeit in Hamburg, also von politischer Konfrontation, von Kampf auf Leben und Tod. Eine Vertreterin aus Moskau kommt immer an und sagt, was Moskau denn erwartet und wie sozusagen die Macht der Kommunisten dann erodiert. Das hat 160 Seiten, das Buch nur, ein tagebuchartiger Stil, also aus der Sicht von Clara. Und das spielt eben an den Schauplätzen, die ich in Hamburg kenne, aber natürlich heute kenne. Da bekommen diese Orte dann eine neue Geschichte. Super recherchiert, wie Politik damals aussah, im Stil schon auch anspruchsvoll umgesetzt. Robert Brack, Schwarzer Oktober bei der Edition Nautilus für 16 Euro, 160 Seiten. Regionalkrimi im Norden, da denke ich natürlich zuallererst an einen Namen, an Eva Eimstedt. Die schreibt und schreibt und schreibt und die Leute lesen und lesen und lesen. Und mit ihren Ostsee-Krimis, da hat sie einen echten Lauf. Wir haben gezählt und die Zählung ist unklar. So weit ist es schon gekommen. Sind es noch 19 oder sind es schon 22 Fälle, die Pia Kuritke gelöst hat, die Lübecker Krimi-Kommissarin? Ostsee-Sühne, Ostsee-Feuer, Ostsee-Tod, Ostsee-Graben und jetzt Ostsee-Finsternis. Und ich finde, das sind starke Figuren mit einem Gespür für Szene, für Situation, mit Spannung und auch immer wieder mit Humor. Und im niegelnagelneuen Fall Ostsee-Finsternis, da geht es um eine Familienfehde in Kaltenbrode, ein fiktiver Ort, irgendwo in Ostholstein in Ostseenähe. Und da sind zwei Familien, die Hagendorfs und die Böttchers. verfeindet. Warum, scheint niemand so richtig zu wissen, schon seit langer, langer Zeit. Und jetzt liegt ein Hagendorf tot am Strand und die Möwen umwehen und umpicken ihn. Benno Hagendorf, der ist zwar verheiratet, hat aber ein Verhältnis mit Stella. Und Stella ist eine Böttcher. Also so ein bisschen Romeo und Julia-Vibes an der Ostsee. Was steckt denn jetzt hinter diesem Mord? Eifersucht, Gier oder Familienehre? Und die Patriarchin der Böttchers mit dem wunderbaren Namen Helmgard, Helmgard Böttcher, ist blind. Also eine ganz interessante Figuren sind das. Dieser Menschenschlag aus Ostholstein von der Ostsee. Und das ist schon wirklich diese Luft, die man da atmet an der Ostsee. Ich komme da ja von daher. So, ich komme aus Lübeck, aus Holstein, haben meine Eltern lang gewohnt. Das ist, finde ich, schon super getroffen. Und Pia Koritzki, die Ermittlerin, mittlerweile mit eigener Geschichte, auch mit Familienproblemen, nach 20 Fällen lernt man sich ja auch so ein bisschen kennen. Und die Bücher verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und es gab mittlerweile auch von Eva Almstedt einen Abstecher an die Nordsee, denn Nordsee ist auch Mordsee. 3 Bücher, da ermittelt eine Anwältin und Journalist. Also die Abgründe der deutschen Küste kennt sie genau. Und hier ist sie, die norddeutsche Königin des Regionalkrimis.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Eva Almstedt, hallo. Eva, wie ist denn das mit dem Essen? Jetzt haben wir für dich was vorbereitet eigentlich auch.
Während sie liest, werde ich einfach etwas, was ich vorbereitet habe, noch ein bisschen aufwärmen. Neuer Versuch. Und dann können Sie es mit ins Publikum nehmen, dann muss sie nicht beim Reden essen.
Ja. Das wäre gut.
Das ist eine Wunder. So machen wir das.
Eva, wie viele Bände sind es denn jetzt nur? Hast du den Überblick?
Ja, es sind doch 22. 19 Bände sind schon erschienen, die richtigen Pia-Bände. Und dann habe ich noch 3 Urlaubskrimis geschrieben, die etwas kürzer sind.
Und wie wichtig sind in deinen Krimis, wie wichtig sind solche Nebengeräusche für einen Regionalkrimi, also abseits des Kriminalistischen, wie wichtig sind denn so Land und Leute und auch die Küche und das Essen?
Ich recherchiere ja dafür und versuche es möglichst authentisch darzustellen. Und wenn ich so kleine Details finde, dann freue ich mich auch unheimlich, weil ich ja finde, das gibt so diesen Ostsee-Krimis so ein bisschen die Würze. Also es ist mir schon sehr wichtig. Und als ich hier vorhin aus dem Auto stieg und gleich so Möwen schreien hörte, dachte ich, ah, prima, irgendwie, das gibt auch schon Atmosphäre hier.
Also du lebst ja in Hamburg, aber ist das so eine Ostsee-Sehnsucht, die dich auch dazu veranlasst hat, diese Krimis zu schreiben?
Ja, man will ja immer da sein, wo man gerade nicht ist. Also irgendwie, ich habe lange Zeit in Ostholstein gewohnt, fand das auch ganz prima, hatte dann aber auch irgendwie wieder Sehnsucht nach der Stadt. Nun bin ich wieder in der Stadt und nun zieht es mich wieder auch aufs Land. Also ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her. Ich brauche irgendwie beides auch.
Und hast du, als du in Ostholstein gewohnt hast, sehr viele Verbrechen erlebt?
Massig, ja. Ich glaube, ich habe sie mir vorgestellt, die Verbrechen. Aber ich war mal in Lübeck bei der wirklich Kriminalpolizei und hatte die Möglichkeit, mit dem Leiter der Mordkommission und seinem Stellvertreter gleichzeitig zu sprechen. Und die beiden waren überzeugt, dass in Schleswig-Holstein und gerade im Bereich Lübeck die allerschlimmsten Verbrechen und Morde geschehen. Also das war deren Überzeugung.
Also ist total realistisch alles.
Ja, natürlich.
So viele Leichen rumliegen. Ja. Ah, okay.
Also wir haben ja gerade Backstage schon erkannt, wir haben ja sofort irgendwie Tatorte erspürt, die es sein können und Mörderwaffen und so etwas. Mit welchen Augen, mit welchem Blick, mit welchem Filter gehst du als Krimi-Autorin durch das beschauliche Ostholstein?
Ja, je beschaulicher, desto verdächtiger, ganz klar. Und ich liebe auch so einsame Orte, dann gehe ich durch den Wald und dann steht da so eine, alte Scheune irgendwie, wo keiner ist. Und dann denke ich, haha, da ist keiner, da passiert ja bestimmt irgendwie was. Also der Blickwinkel ist da schon da, dass ich diese Sachen auch suche oder erahne.
Aber nur noch mal darauf zurückzukommen, was du sagtest, dass du mit dem echten Mordkommissar gesprochen hast. Wolltest du das so ein bisschen abklopfen? Können wirklich 22 solcher Verbrechen in Ostholstein passieren? Ist das realistisch?
Also es passieren doch schon einige Sachen da bin ich mir sicher. Aber ich war jetzt eigentlich nicht da, um nach realen Fällen zu fragen, sondern mich interessierte eigentlich mehr, ja, wie arbeiten Polizisten, wie motivieren die sich, was sind ihre Werte, was erleben die so auch an Kleinigkeiten. Und da kamen so ganz, ganz spannende Sachen. Zum Beispiel sagte der eine, die meisten Mörder, wenn sie morgens aufgewacht sind, wussten noch nicht, dass sie abends einen Mord begangen haben würden. Also es sind nicht diese geplanten Taten, die wir oder die ich jetzt beschreibe im Krimi, sondern das sind dann wirklich so Handlungen im Affekt, dass im Laufe des Tages irgendjemandem etwas so Schlimmes passiert, dass der abends ein Mörder ist. Das fand ich irgendwie ja, beeindruckend. Und was auch witzig war, die können so gut vernehmen, sagten sie, die Leute gestehen uns oft, obwohl sie es gar nicht waren.
Oh. Ja. Das ist ja bedenklich.
Ja.
Wenn du durch Ostholstein gehst, bist du denn inkognito unterwegs oder bist du schon so, hast du Aufnäher des Ostholsteinischen Tourismusverbandes irgendwie?
Also ich laufe so mit dunkler Sonnenbrille und so einem Käppi rum, damit mich keiner erkennt. Aber, nein, ich bin ganz unauffällig und normalerweise erkennt mich niemand. Es ist eher so, also ich benenne die Orte ja immer um, wo die Krimis spielen, so aus Gründen auch. Und einmal hatte ich so einen netten Ort beschrieben mit so einem Einzelhandelsgeschäft in so einem Ort und dann war ich auf einer Lesung und dann steht plötzlich so ein Paar neben mir und guckt mich so ein bisschen vorwurfsvoll an und sagte, der Ort, den Sie da beschreiben, das ist doch. Und ich so, ja, ja, und das Geschäft, das gehört uns, sagten sie.
Man braucht ja auch immer Ermittlerwissen für immer neue Twists, also so kriminologische Finesse. Also da hast du schon angedeutet, da bist du mit der Polizei auch in Kontakt. Was habt ihr Neues oder wie kommst du auf deine Ideen, auf die kriminologischen Ideen?
Ja, nee, da würde ich jetzt keine realen Fälle nehmen, das finde ich nicht so gut. Ich unterhalte mich mit ganz normalen Leuten über ihre ganz normalen Erlebnisse und dann spinne ich die eher so weiter. Was hätte daraus sich entwickeln können und was hätte da passieren können? Also es sind oft so alltägliche Situationen, die ich dann irgendwie so kriminalisiere, glaube ich, in den Büchern.
Und Pia Koritzki, jetzt 22. Fall, gehst du mit ihr bis zu ihrer und bis zu deiner Rente? Also geht das jetzt immer so weiter?
Das wird nicht klappen, weil sie langsamer altert als ich. Also anfangs waren wir gleich alt und jetzt heißt es schon, ich bin die Mutter von Pia Koritzki und irgendwann bin ich dann die Großmutter von Pia Koritzki und sie ist immer noch jung und frisch und ich gehe in Rente.
Aber wie lange willst du noch an dieser Figur weiterschreiben?
Solange es läuft, ja, solange es mir und den Lesern Spaß macht und... Da. Das wird sich zeigen.
Das kann ja noch dauern dann.
Ja, wer weiß. Ne?
Ja, viele Autoren und Autoren, die haben noch so einen Zweitjob sozusagen, weil sie alleine vom Bücherschreiben nicht leben können. Mhm. Aber bei dir läuft das. Du kannst davon leben, oder?
Ich kann mittlerweile davon leben. Aber das war also die ersten Jahre auch nicht so. Das hat lange gedauert.
Und wann ist denn so der Kipppunkt? Beschreib mal. Also da gibt es ja so einen Moment, jetzt traue ich mich. Jetzt stehe ich mit beiden Füßen als Krimi-Autorin im Leben.
Ja, ich hatte vorher zwei kleine Kinder, also es gab da nicht diesen Kipppunkt, sondern es war anfangs so, als hätte ich einen Halbtagsjob und dann wurde es halt immer mehr und die Kinder wurden praktischerweise aber auch immer größer und selbstständiger. Es hat sich wirklich so schleichend entwickelt.
Jetzt ist dein neuer Krimi rausgekommen in Ostseefinsternis. Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Also schreibst du schon an einem neuen? Du hast ja ein unglaubliches Tempo.
Ja, ich bin jetzt schon wieder auf Seite 52 des nächsten. Muss ja, also ja, genau.
Muss ja weitergehen mit Pia.
Ja, die sollen ja einmal im Jahr erscheinen. Also das,
und hast du so eine große Wand zu Hause, wo du dir genau notierst, wie es so in ihrem Privatleben weitergeht? Da muss man ja auch gucken, dass man da nicht den Überblick verliert.
Was, ja,
du
das so ein sind, paar Sachen in ja, es ist keine Pinnwand, es sind mehr Dateien in meinem Computer, wo ich dann wirklich zurückgehen kann. Und manchmal gibt es dann so Situationen, zum Beispiel da wollte ich dann irgendwie über Pias Neffen schreiben. Sie hat einen Neffen und wusste nicht mehr, wie der heißt. Und Mist, wie habe ich den genannt? Wenn ich den jetzt anders nenne, ist ja total peinlich. Das finden die Leute ja auch. Und bin in die Bücher zurückgegangen und zurück. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe dem noch gar keinen Namen gegeben. Also neuer Name.
Aber
hier.
Pia Koritzki-Fans, die kennen ja alle Bücher, ja, wahrscheinlich besser als du, oder?
Das gibt's manchmal, weil die nicht so eine lange Zeitspanne haben. Die haben die dann so nacheinander weggelesen und sind manchmal besser am Thema als ich. Das kann passieren, ja.
So, ich habe jetzt, glaube ich, rausgefunden, was das Problem ist hier mit dieser Krebssache. Der Teig, der heute Morgen frisch zubereitet wurde und hervorragend funktionierte, vielleicht war er zu kalt, auf jeden Fall verhält er sich jetzt ganz anders. Deswegen habe ich dir einen von heute Morgen vorbereiteten Crepe zusammengefaltet.
Danke.
Kannst du mit an deinen Platz verzehren. Ach, riecht gut, oder?
Danke, ja, super.
Ja, vielen Dank, ja. Eva Almstedt.
Vielen
ja,
Dank,
dass Eva du dabei Almstedt. Warst.
Eva Almstedt. Ostseefinsternis heißt der neue Fall von Pia Koritzki. Das Buch hat 400 Seiten, kostet 13 Euro und ist bei Bastei Lübbe erschienen. Ja, Regionalkrimis, das muss ja nicht nur Norddeutschland sein, das ist nicht nur Frankreich, sondern jetzt führt uns das nächste Buch, nämlich in ein Land, aus dem ich, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen habe.
Die All-Time-Favorites.
Und da haben wir einen kulinarischen Krimi, der uns gleich von mehreren aus der Eat, Read, Sleep Community empfohlen wurde, nämlich Teufelsfrucht von Tom Hillenbrand. Es geht um Xavier Kiefer, der hat ein Restaurant in Luxemburg. Dem gehört das, der ist der Koch. Und eines Tages stirbt ein Mann beim Essen in seinem Laden. Und dieser Typ, der da stirbt, war natürlich ein Restaurantkritiker. Xavier natürlich sofort unter Verdacht, ermittelt dann so ein bisschen selbst, denn der hat eigentlich so ein Normalo-Restaurant, luxemburgische, bürgerliche Küche und ist gar kein Kandidat für ein Sterne-Restaurant. Ja? Und die Spur, die führt dann zu seinem Lehrer, bei dem er kochen gelernt hat und bei dem er dann einer der eigentlich vielversprechendsten jungen Köche war und hat sich aber für einen anderen Weg dann entschieden. Und sie entdecken auch so eine seltsame Frucht, eine exotische Frucht, irgendwie aus dem Pazifik, so ein Superfood. Alle paar Jahre wird ja was Neues entdeckt und entert, weil Madonna das mal gegessen hat und gesagt hat, ich nehme davon ab, entert unsere Supermärkte. Ja, so ein Superfood ist das. Und das ist ein Buch, das mich wirklich richtig begeistert hat. Oft ist es so, dass mich Essensbeschreibungen in Büchern nicht so wahnsinnig interessieren. Das sind so Nebengeräusche. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wie bei den Peanuts. Wenn die Lehrerin spricht, ist es so eine Posaune. Und ich denke dann immer, das ist mir eigentlich ganz egal, es hört sich nur an wie eine Posaune und ein Geklingel. Aber hier war es nicht so. Hier ist es wirklich interessant, man erfährt wahnsinnig viel über Essen, über Sterneküche und über Sterneköche, über den Stress hinter den Kulissen. Wenn man einen Stern hat, dann kann man ihn eben auch schnell wieder verlieren. Man erfährt wahnsinnig viel über Geschmack, über Aromen. Ich habe eine Menge über Luxemburg erfahren. Ich war erst einmal da auf Klassenfahrt und habe gedacht, jetzt will ich wieder hin. Also sozusagen bilderbuchartig Regionalkrimi erfüllt. Und das findet Kriemhild auch. Gerade die Hintergründe in diesem Buch, in dem es ja um Lebensmittel geht. Wirklich gut recherchierter Kriminalroman. Petra findet aus dieser Kiefer-Reihe, es ist eine Reihe, eben Teufelsfrucht auch am stärksten. Liebenswerte Charaktere, viel Idealismus. Richtig gut recherchierte Beiträge zu bestimmten Lebensmittelgruppen und die wecken Bewusstsein dafür, was wir uns alles von der Lebensmittelindustrie gefallen lassen. Und sie hört auch zusätzlich die erschienenen Hörbücher, die, wie sie schreibt, unglaublich schön erzählt sind und diese luxemburgische Dialekte sehr treffend wiedergeben. Und viel Lokalkolorit und spannend sagt auch Tanja. Also das ist unser erster Tipp, wir haben heute mehrere, All-Time-Favorite, Tom Hillenbrand, Teufelsfrucht, ein kulinarischer Krimi, bei Kiwi erschienen für 12 Euro, 300 Seiten, ich sag mal Schnapper, mit luxemburgischem Glossar und mit einem Küchenglossar am Ende. Das ist wirklich ein Buch, das ich mit besonderem Gewinn für diese Folge gelesen habe, ganz toll.
Ja, ich habe noch ein Buch mitgebracht für die All-Time-Favorites. Carolina hat uns geschrieben. Und ich wollte nämlich sowieso gerne noch ein Jugendbuch-Thriller-Krimi dabei haben. Und das passte es gut, dass Carolina geschrieben hat und uns die Autorin Holly Jackson empfohlen hat. Holly Jackson, Jugendbuchautorin, ihr Bestseller A Good Girl's Guide to Murder. Das hat nochmal so einen richtigen Push bekommen, weil es in der Serie Heartstopper vorkam. In dieser Netflix-Serie Heartstopper, da war ein Protagonist, der immer ganz viel liest, Isaac. Und da haben sich dann tatsächlich Menschen die Mühe gemacht und genau hingeguckt, was liest der denn da? Und dann entsprechende Videos auf TikTok gestellt. Und dann hat Holly Jacksons Buch auch nochmal so einen kleinen Push bekommen. Fand ich ganz interessante Geschichte. Es geht um Pia. Pia ist so eine Streberin. Und die müssen so ein Abschlussprojekt machen, so eine Projektarbeit. Und Pia, sehr ambitioniert, hat sich dann entschieden, einen alten Kriminalfall wieder aufzurollen. Vor 5 Jahren ist nämlich in ihrem Ort ein 17-jähriges Mädchen, Andy, ermordet worden. Und alle glaubten damals und glauben immer noch, der Mörder war der Freund Sal, obwohl das nie bewiesen wurde. Sal hat sich dann aber umgebracht und das wurde allgemein als Schuldeingeständnis gesehen. Also glauben seit 5 Jahren alle Leute in dem Ort, Sal hat diese Andy umgebracht und das ist natürlich furchtbar für Sals Familie. Sal hat auch noch einen Bruder und Pippa entscheidet sich jetzt, diesen Fall nochmal aufzurollen und will die Unschuld von Sal beweisen und bekommt auch Hilfe von Sals Bruder. Das ist schon vor ein paar Jahren erschienen, da gibt es auch noch so andere Bände in dieser Reihe. Und jetzt gerade neu erschienen ist das Prequel zu diesem Buch. Killjoy heißt das, ganz dünnes Taschenbuch nur. Das habe ich gelesen, weil mich das Wort Krimi-Dinner so gereizt hat auf dem Klappentext. Das ist nämlich die Geschichte kurz vor dem Schulprojekt. Da wird Pippa zu einem Krimi-Dinner eingeladen. Wer hat schon mal Krimi-Dinner mitgemacht? Hier so Krimi-Fans, wahrscheinlich mehrere, ja, doch einige. Daniel, Krimi-Dinner?
Habe ich schon mal mitgemacht, genau, ja.
Und?
Dann müssen ja alle die Wahrheit sagen, außer der Täter, der darf lügen. Und das hat nicht so ganz geklappt. Und dann ist das irgendwie so eskaliert und wir haben sehr lange gebraucht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Beim Dessert waren wir noch nicht ganz fertig.
Ja, genau. Also man kriegt so sehr genaue Anweisungen und jeder darf nur die eigenen Anweisungen lesen und auch nur nach und nach. Und es ist schon einigermaßen komplex. Ich finde übrigens komplexer als so ein Escape Room. Und ich bin auch nicht gut darin. Da muss man ja im Grunde auch so eine Rolle spielen und am besten auch mit Verkleidung, die man zugewiesen bekommt. Und ich habe gemerkt, ich bin echt eine Niete in Krimi-Dinner.
Aber wir waren im Escape Room. Es ist der Hammer. Ich habe das noch nie gemacht und ich dachte, ich scheitere. Ich hatte so Scheiternsangst, Versagensängste.
Du hast Versagensängste?
Ja, natürlich.
Oh, darüber müssen wir reden.
Nein, aber so Escape Room Versagensängste.
Ach so.
Und dann steht man da drin und ich war im Flow. Von Anfang an, das war der Hammer. Wir waren auf St. Pauli und wir standen in diesem Escape Room und ich war wirklich total mit Puls 180 und ich habe alle, haben wir im Teamwork diese Rätsel gelöst und das hat so viel Spaß gemacht. Also Escape Room schlägt Krimi-Dinner um Längen.
Um Längen.
Andere Sportart, Hammer.
Ich kann sagen, Daniel ist ein Naturtalent im Escape Room. Also voll aufgegangen. Auch da musste man so ein bisschen Rolle spielen und Daniel ist voll drin aufgegangen. So, zurück zum Buch. Also, Pippa wird zu diesem Krimi-Dinner eingeladen und hat eigentlich gar keine Lust, daran teilzunehmen, denn sie ist ja so eine Streberin und will sich eigentlich mit der Frage beschäftigen, was macht sie in ihrem Schulprojekt. Und dann geht sie so ein bisschen widerwillig dahin und dann merkt sie natürlich auch da, sie hat Ehrgeiz. Sie will den Fall aufklären, stürzt sich total rein, interpretiert jeden Hinweis, jedes Indiz richtig und am Ende liefert sie eine Aufklärung für den Fall, also dezidiert, indem sie alle möglichen Hinweise nochmal mit aufnimmt und erklärt und es ist viel präziser als die Auflösung in dem Heft für dieses Krimi-Dinner. Sie hat doch gar nicht den gleichen Täter identifiziert wie das Heft in dem Krimi-Dinner, aber das, was sie sagt, ist wahnsinnig logisch. Das fand ich irgendwie so eine niedliche Idee, dass sie wirklich in einem Buch, und wie gesagt, das ist ja nur so ein dünnes Taschenbuch, einmal so komplett so ein Krimi-Dinner durchspielen und man ist einfach dabei, man erlebt das mit, man fragt sich natürlich auch, wie geht dieser Fall aus? Außer es ist irgendwie so eine Metaebene in einem Buch. Und am Ende geht Pippa dann nach Hause und denkt sich, boah, Krimi-Dinner, im Gegensatz zu uns beiden, ist voll mein Ding. Und nicht nur Krimi-Dinner, sondern sie hat eben diesen großen Spaß gehabt an dieser Fallaufklärung. Und deswegen entscheidet sie sich nämlich, dieses Schulprojekt zu machen, was dann in A Good Girl's Guide to Murder die Haupthandlung ist. Ganz schöne Idee und ist, glaube ich, wirklich auch ein nettes Geschenk. Das ist ein Buch ab 14, so ab 14, 16-Jährige. Kann man toll verschenken. Dieses eine Buch, das Prequel und dazu so ein Krimi-Dinner. Perfektes Geschenk, würde ich sagen. Also und Holly Jackson generell merken, die hat noch viele andere Bücher geschrieben. Die erscheinen, glaube ich, in Deutschland alle bei One, Young Adult Imprint von Bastel Lübbe. Und Caroline hat sie uns alle ans Herz gelegt. Und das finde ich immer besonders schön, weil ich lese ja wirklich auch sehr viele Jugendbücher und versuche dann zu antizipieren, was Jugendlichen wohl gefällt. Und wenn dann mal so ein Tipp direkt aus der Zielgruppe kommt, ist das natürlich Gold wert.
Da haben wir eine Menge Bücher heute am Start gehabt.
Aber wir sind noch nicht fertig.
Wir sind noch nicht ganz fertig.
Eine Sache haben wir noch.
Du hast noch eine.
Ich habe noch
Katharina
eine, genau.
Katharina versteckt immer Bücher noch in ihrem Titan-Zeitplan.
In meinem Titan-Zeitplan. Kurzen Uhrenvergleich. Nein, ich habe alles im Griff. Es ist jetzt schon ziemlich lange her, in unserem Buchladen vor Weihnachten, da hatten wir eine Anfrage, da fragte jemand nach Wimmelbüchern für Erwachsene. Ich glaube, für ihren Mann, der so gerne Wimmelbücher mag. Und da mussten wir passen, wir wussten nichts, haben wir dann auch offen so gesagt und haben dann stattdessen Wimmelpuzzle empfohlen, was auch eine super Sache ist übrigens. Und danach kamen sehr, sehr viele Mails von Leuten, die sich offensichtlich wahnsinnig gut im Wimmelbücher für Erwachsene-Business auskannten. Also wir hatten unglaublich viele Tipps hinterher. Und am häufigsten empfohlen wurde eine Reihe namens Micro-Crimes. Und das habe ich mir bis zu dieser Folge aufgehoben, weil ich dachte, das ist toll, das möchte ich in der Folge nochmal vorstellen. Aber es ist ja mit Crime, also Krimi-Schwerpunktfolge. Micro-Crimes. Es gibt mehrere Bände. Dieser hier spielt in Berlin. Es gibt auch London, Sherlock Holmes auf der Themse oder auch Paris, Sherlock Holmes und der Meisterdetektiv Arsène Lupin. Und diese Wimmel-Krimi-Bücher funktionieren so, dass man anhand von Hinweisen auf jeder Seite so bestimmte Personen suchen muss, Indizien, Tatwaffen oder Tatorte. Und in jedem dieser Wimmelbücher sind so bestimmte Plätze aus der jeweiligen Stadt. Also Berlin zum Beispiel.
Das Brandenburger Tor, genau.
Genau, ja, das Brandenburger Tor. Und ein
bestimmt
sehr,
1000 Menschen davor.
Genau, eine sehr kleinteilige Zeichnung vom Brandenburger Tor. Und da wäre jetzt zum Beispiel die Aufgabe, Daniel, du kannst gleich mal da bleiben.
Oh je.
Finden Sie den Bären, den Begleiter mit einem Seil und das blutige Opfer. Das ist eine relativ einfache Aufgabe.
Das hast du bei diesen Bastelsessions auch immer gesagt. Diese Christbaumkugel ist ja besonders einfach.
Mal also sehen, also jetzt nicht no pressure, aber ja, das findest du. Das findest du.
Also
findest
hier ist ein Bär.
Ja, siehst du, das ja, sage ich doch einfach ja, so schön gefunden.
Da.
Genau,
der
und daneben
Bär, das blutige Opfer.
Das blutige Opfer und ja, dann ist noch irgendwo so ein Typ mit einem Seil.
Was heißt denn so ein Seil?
Naja, der hat so ein Seil.
Aha, siehst du den?
Jetzt gerade nicht, aber der steht genau daneben.
Ach so.
Oder schwieriger.
Ah ja, das ist ein Seil. Seil, siehe.
Schwieriger, okay, wenn du mal ja, hier, ich guck mal, ich habe extra ja, für dich schon mit Post-its ja, vorbereitet, wenn du mal hier die Seite Schöneberg bei Nacht aufschlägst.
Das sind ja wirklich sehr,
sehr detaillierte so, Bilder. Also man Schöneberg muss schon Wimmelbücher mögen.
Ja.
Guck mal, jetzt ein bisschen schwieriger.
Ja.
Beobachten Sie den Apotheker in Schöneberg bei Nacht beim Verteilen der violetten Medizinfläschchen und finden Sie sämtliche Bürger, die bereits ein Fläschchen erhalten haben. Und das sind sehr viele.
Aha. Also ein Apotheker, der...
So, pass mal auf. Wir gucken mal zusammen. Lilafarbenes Fläschchen. Ich finde es jetzt auch nicht wieder. Ich habe extra vorher noch mal geguckt.
Also wir merken, also, durchaus anspruchsvoll.
Es ist durchaus anspruchsvoll. Also ich sag mal, so groß wie zwei Stecknadelköpfe ist so ein violettes Fläschchen. Also man muss schon sehr lange suchen. Also wer auch immer, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, wer uns angeschrieben hatte für den Buchladen. Dieses hier wäre ein Wimmelbuch für den Ehemann. Hinten steht auch extra ein Hinweis drauf. Diese Wimmelbilder sind nichts für Kinder, nur für gestandene Kriminalisten.
Ha. Ich hab eine lila Flasche, eine lilafarbene Flasche gefunden.
Genau. Und davon müsstest du jetzt 26 Stück suchen.
So, das machen wir dann später. Aber das ist nur, wenn ich noch einen Crepe bekomme.
Ja, du kriegst noch einen aufgetoasteten Crepe. Microcrimes von Gecko Keck, erschienen im Top Verlag. Das ist eigentlich ein Bastelbuchverlag, Daniel. Vielleicht können wir uns da nochmal was anderes bestellen demnächst. 48 Seiten, 20 Euro und da hat man wirklich lange was davon.
Kriminalistische Bücher in Wort und in Bild, da war hoffentlich heute für jeden was dabei.
Ich
und
hoffe
jetzt
auch.
Schreiten wir zur Tat, jetzt wird es ernst, jetzt kommen wir zum Duell.
Das Quiz.
Zu meiner linken Team Katharina und zu meiner rechten
mein Team
Daniel. Genau.
Ich habe eine neue Kategorie installiert für diesen Abend. Die heißt Richtig oder Falsch. Unser Thema heute bei Richtig oder Falsch, Sherlock Holmes. Erstens, bei seinen Ermittlungen trägt Sherlock Holmes einen Deerstalker. Das ist dieser typische Hut mit der Schirmklappe und den Ohrenklappen.
Weißt also du, diese Sherlock-Holmes-Mütze.
Diese Sherlock-Holmes-Mütze. Deerstalker, das ist ja eigentlich ein Jagdhut. Mhm. Ne? Das ist eine kleine Hilfe, ist eigentlich ein Jagdhut.
Also du fragst, ob das Klischee von Sherlock Holmes
ob
sozusagen
das
stimmt.
Das stimmt.
Aha. Da frage ich doch mal meine Crowd, mein Team. Wo sind die Sherlock-Holmes-Experten? Stimmt das? Trägt er so ein, wie heißt das Ding?
Deerstalker.
Wer ist dafür? Wer meint, ja, das stimmt wohl. Der trägt sowas tatsächlich. Da sagt das 1, 2, 3. Wer meint das denn nicht? Wer ist eher skeptisch? Ja, und da sehe ich schon eine größere Mehrheit und du hast mich so verunsichert. Ich hätte jetzt blind ohne Quiz gesagt, natürlich trägt er so ein Ding. Und ich würde sagen, nein.
Genau. Tatsächlich. Also, Grundlage für diese Fragen sind natürlich die Originalbücher von Arthur Conan Doyle. Und tatsächlich trägt das Sherlock Holmes nur in einer einzigen Ermittlung, wo er nämlich auf dem Land irgendwas ermitteln muss. Denn ein Jagdhut, warum sollte der in London mit einem Jagdhut rumlaufen? Dieses Klischee ist entstanden durch die allerersten Illustrationen von Sherlock Holmes. Da hat der Zeichner, hat sich das überlegt, dazu gehört auch dieser Cape-artige Mantel. Das ist einfach eine Erfindung des Zeichners. In Wirklichkeit trägt er das nur ein einziges Mal. Zweites, richtig oder falsch. Höchstes Lob für seinen Sidekick Watson lautet elementar, mein lieber Watson.
Elementar, mein lieber Watson. Oder sich auch schon nicken. Wie sicher bist du? Ziemlich sicher, höre ich. Wer ist denn auch noch mit ihr ziemlich sicher? Was ist das größte Lob für Watson ist elementar? Da gehen so 6, 7, 8, 9, 10 Hände hoch. Ich glaube, würde schon sagen, elementar, das wäre so komisch, wenn du dir ausgerechnet das ausgedacht hättest. Ja, ich würde sagen, das stimmt.
Dass das ein höchstes Lob ist?
Ja.
Das denkt man immer, aber das stimmt tatsächlich nicht. Dass in keinem einzigen Sherlock Holmes Buch oder Geschichte sagt Sherlock zu Watson, elementary, my dear Watson, oder elementar, mein lieber Watson. Das ist falsch überliefert, hat sich irgendjemand mal irgendwann ausgedacht und alle denken, dass das sein Standardspruch ist, aber stimmt gar nicht.
Vielen Dank, super. Katharina, ich habe im Krimi-Festival schäme ich mich fast, diese Frage zu stellen. Es ist aus der Kategorie erster Satz. Aus welchem Buch stammt dieser erste Satz? Ein menschlicher Körper beginnt 5 Minuten nach dem Tod zu verwesen.
Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Ja, da hinten meldet sich jemand. Moment.
Chemie des Todes?
Chemie des Todes von Simon Beckett.
Von Simon Beckett.
Das klingt sehr plausibel. Ist ja so ein Pathologe. Logge ich ein.
Ja, das stimmt. Simon Beckett, die Chemie des Todes.
Meine zweite Kategorie ist Pseudonyme. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt kurz nochmal erzählen, dass Jean-Luc Banalek ja ein Pseudonym ist. Weißt du, wer dahinter steckt?
Nein.
Nein?
Nein.
Ah, dann könnte das schon die
Frage sein.
Und tatsächlich wusste lange, lange Zeit, das war ein geschlossenes Pseudonym, also es wurde nicht verraten. Es ist tatsächlich der Fischer-Verleger, Jörg Bong. Damals war er noch Verleger von Fischer und erst 2 Jahre, nachdem er da aufgehört hat, wurde dieses Pseudonym gelüftet. Das finde ich total irre. Zur Frage, folgenden Namen ist kein Pseudonym? A. Patricia Highsmith. B. Robert Galbraith. C. Stephen King. Oder D. Nikki French. Welcher der Namen ist kein Pseudonym?
Dieses Galbraith-Ding, das ist doch John K. Rowling. Na, genau, Nicken. Also okay, das schließen wir schon mal aus. Stephen King, würde ich sagen, ist eigentlich, das ist doch ein echter Name. Der heißt doch, nein, höre ich gerade. Oh. Also Stephen King scheint ein Pseudonym
nicht
zu sein.
Nicht ausschließen.
Welche anderen beiden war das noch?
Patricia Highsmith und Nikki French.
Nikki French. Wer ist denn, also es sind drei, wie war das jetzt?
Also du wolltest jetzt Robert Galbraith ausschließen, weil du meinst, das ist J.K. Rowling. Das könnte ich schon mal bejahen.
Die Frage war, was ist kein Pseudonym? Es gibt also ein echter Name darunter.
Ja.
Also, aber Stephen King heißt der anders? Der heißt anders? Okay. Und dann bleibt ja Patricia Highsmith oder Nikki French. Ich würde dann sagen, Patricia Highsmith ist die, die wirklich so heißt.
Das ist leider falsch. Patricia Highsmith heißt eigentlich Mary Patricia Plangman. Robert Galbraith heißt J.K. Rowling oder ist J.K. Rowling. Nikki French ist ein Ehepaar. Die heißen Nikki Gerard und Sean French. Und Stephen King heißt Stephen King. Hat aber auch Bücher unter Pseudonym veröffentlicht, das wiederum dann Richard Bachman heißt.
Das heißt, ich hätte richtig gelegen.
Du hättest eigentlich den Punkt bekommen. Da, wenn man sich einmal auf sein Team verlässt,
also hier an der Team-Performance müssen wir wirklich nochmal arbeiten. Auch Schriftsteller, liebe Katharina, ich weiß gar nicht, was so eine Kategorie das ist, so Crime Fact vielleicht. Auch Schriftsteller haben ja vielleicht mal eine kriminelle Identität und Vergangenheit. Was ist das Besondere an Karl-Heinz Jäger alias Henry Jäger, der war Schriftsteller? A. Er hat eine Bank überfallen und die Anweisung an die Kassiererin gereimt. Er hat sein Buch in einer Gefängniszelle geschrieben, auf Klopapier und mit Hilfe des Gefängnisgeistlichen rausgeschmuggelt. Oder er hat einen Mord begangen, so wie er es in einem Roman beschrieben hat. Und so ist ihm die Polizei auf die Schliche gekommen.
Team, wir gehen jetzt hier mal kriminalistisch vor. Sag nochmal den Namen bitte.
Name heißt Karl-Heinz Jäger. Alias Henry Jäger.
Hat jemand schon mal einen dieser beiden Namen gehört? Das ist ja schon mal eine sehr schlechte Voraussetzung, wenn niemand einen dieser beiden Namen kennt. Das wird jetzt schwierig mit der weiteren Annäherung, auch mit meinem angeborenen kriminalistischen Spürsinn. Wie war nochmal die Frage?
Also, Was stimmt? Okay. Er hat eine Bank überfallen und die Anweisung an die Kassiererin gereimt. Er hat ein Buch in einer Gefängniszelle geschrieben, nämlich auf Klopapier, und mit Hilfe des Gefängnisgeistlichen wurde es rausgeschmuggelt. Oder er hat einen Mord begangen, so wie er es in einem Roman beschrieben hat, und ein Polizist hat das gelesen und hat ihn so überführt.
Das Letztere habe ich, glaube ich, schon mal in einem Krimi gelesen. Also, wer ist für A, gereimte Bank? Genau. Wer ist für diese Klopapiergeschichte und rausschmuggeln? Oh, sehr viel mehr Leute. Und wer ist für diese Kriminalhandlung? Sehr viel mehr. Sehr eindeutiges Ergebnis. Mein Team, eindeutiges Ergebnis. Ich folge meinem Team und sage C.
Das heißt, er hat einen Mord begangen, so wie er es im Roman beschrieben hat. Das stimmt leider nicht.
Oh!
Das Klopapier stimmt.
Oh!
Der Typ war so ein Räuber, so ein Krimineller, der hat so die Rentenversicherungsanstalt überfallen, saß dann im Knast in den 60er Jahren und hat da geschrieben und durfte das nicht und hat seinen Roman auf Klopapier geschrieben und mit Hilfe des Gefängnisgeistlichen rausgeschmuggelt. Das Ding wurde veröffentlicht und ein Erfolg. Das Buch hieß Die Festung und handelte von ostpreußischen Flüchtlingen, die in so einer Festung in einer Notunterkunft unterkamen. Riesengroßer Erfolg, ein Krimineller mit Klopapier.
Das war Eat, Reads, Lieb vom Krimi-Festival in Kiel. Also wir hatten großen Spaß, ihr jetzt hoffentlich auch. Vielen Dank an Birgit Labs, die wie immer alles wunderbar organisiert hat.
Und alle Bücher und Links findet ihr in den Shownotes. Und jetzt nochmal Obacht, apropos Sonderfolge. Unser Buchladen öffnet bald wieder. Die Sommerferien sind ja nicht mehr so weit hin. Und wir wollen natürlich, dass ihr da für jeden und jede das richtige Buch dabei habt.
Deine Schwiegermutter ist Profi-Schatztaucherin und macht Urlaub an der Ostsee.
Dein Onkel ist Feng Shui-Berater für Haustiere und interessiert sich für Radtouren im Himalaya.
Wir geben alles, um solche und ähnliche Anfragen zu beantworten. Schickt uns eine Mail oder am allerliebsten eine Sprachnachricht an eatreadsleep@ndr.de und wir gucken, ob wir für euch einen Beratungstermin im Eat, Read, Sleep Buchladen finden können. Euch ein schönes Pfingstwochenende, ist ja das Fest des Heiligen Geistes, also lasst euch begeistern von richtig vielen schönen, guten Büchern. Nächste Woche wird's hier übrigens bei Eat, Read, Sleep hochliterarisch. Ich sage nur Lübeck, Mann, krass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und hier jetzt noch unser Podcast-Tipp heute. Auch zum Thema Krimi passend. Spannende Fälle mit scharfsinnigen Ermittlern, einsamen Häusern, dubiosen Mordwaffen und verschwundenen Perlenketten, die gibt es im Krimi-Podcast Kein Mucks mit Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, jeweils mit einem Hörspiel in voller Länge, und zwar einem Krimi aus den ARD-Archiven, präsentiert von Bastian Pastewka, der dazu auch immer noch jede Menge Anekdoten parat hat. Jeden Donnerstag neu in der ARD-Audiothek. Kein Mucks.